Die Kinder, die an dieser Stelle möchten, können gerne in den Kindergottesdienst gehen. Sie kommen nachher wieder rein, wenn wir zusammen sind zur Abendmahlsfeier. Muttis können auch mitgehen, wenn die Kinder alleine sich nicht trauen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Sie ist seit über 50 Jahren an einen Rollstuhl gebunden nach einem Badeunfall. Wenn sie kann, fährt sie abends auf die Terrasse, um den Abendhimmel zu sehen, um den Sternenhimmel zu sehen. Ist für sie nicht nur ein Funkeln der Sterne ein schönes Abenderlebnis noch einmal, dieser Sternenhimmel ist für sie immer auch ein Zeugnis für Gottes Größe, für Gottes Herrlichkeit. Und er ist für sie ein Vorgeschmack auf den ewigen Himmel. Es ist für sie, als ob die Sterne schon einen himmlischen Gesang rüberbringen, so beschreibt sie es und flüstert so manches Mal dann zum Himmel hinauf: Jesus, ich komme heim, denn da gehöre ich hin. Jesus, ich komme heim, denn da gehöre ich hin. Es ist Johnny Erickson Tada, die unter anderem das Buch schrieb, Spiel mir das Lied vom Himmel, eines der schönsten Bücher, die ich gelesen habe. Ja, der Himmel kann uns zum Staunen bringen mit seiner Weite und mit seiner Schönheit. Und ein paar Bilder können wir davon sehen. Ein bunter Himmel, mitten im tiefen Weltall. Es kann weitergehen. Farben, die man nicht erwartet, in einem schwarzen Weltall, wo ein paar Punkte sonst nur zu sehen sind. Es sieht aus wie bewölkt, aber das ist weit hinter den Wolken, die wir wahrnehmen. Was spielt sich da ab? Man könnte denken, es ist ganz woanders, es ist in irgendeinem chemischen Prozess oder wir sind in der Miniaturaufnahme von irgendetwas. Diese Konstellation wird Adlernebel genannt. Wagenradgalaxie nennt man sie, sowas Ähnliches kann man sehr, sehr viel noch sehen. Sternenauge nennt man diese Konstellation, die man nicht mit dem bloßen Auge wahrnehmen kann, sondern mit besonderen Teleskopen. Das ist der Helixnebel, der auch Gottesauge genannt wird. Man fühlt sich auch echt beobachtet. Stundenglas nennt man das, das, was man da sieht in seiner Art. Ja, ich höre es schon. Das kennt doch der eine oder andere. Das ist das, was wir mit dem bloßen Auge auch wahrnehmen können. Das ist der große Wagen. Das ist der Orion. Orion in seiner Konstellation, eins kommt noch, das ist das sogenannte Siebengestirn in seiner Konstellation. Interessanterweise tauchen die Namen wie großer Wagen, Orion, Siebengestirn auch als Namen in der Bibel auf. Sie sind eine uralte Bezeichnung, um Sterne zuzuordnen. Er allein breitete den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meeres. Er macht den großen Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens. So lesen wir es im Buch Hiob, Kapitel 9, Vers 8 bis 9. Das ist der Monatsspruch und der heutige Predigttext. Der Monatsspruch für November. Er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meeres. Er macht den großen Wagen am Himmel, den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens. Als Hiob einem seiner Freunde antwortet, erzählt er von der Größe Gottes und verweist dabei auf den Sternenhimmel. Dass man den Sternen auch, dass man diese Namen dann irgendwann für Tierkreiszeichen, Horoskope und Aberglauben missbrauchte und missbraucht bis heute, ist eine andere Geschichte. Das schließt nicht aus, dass man sie mit Namen nennt, um sich am Himmel zu orientieren. So kommt Gott in seiner Schlussantwort für Hiob dann später im Kapitel 38 noch einmal auf diese Sterne zu sprechen, namentlich zu sprechen. Kannst du die Bänder des Siebengestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orions auflösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit? Die Namen an sich sind also nicht das Problem, sondern wenn man sie missbraucht und für abergläubische Dinge einsetzt. Gut, Gott lässt sich bei den drei Weisen aus dem Morgenland darauf ein, drei Könige auch genannt, dass sie ihren Aberglauben, ich hätte gern das nächste Bild, dass sie ihren Aberglauben einfach mitnehmen dürfen, erst einmal, um Jesus zu finden. Sie sind der Meinung, dass Planeten, bestimmte Planeten, also Geburten anzeigen oder Könige anzeigen und ähnliches, oder Ländern zugeordnet waren. Und so hatten sie sich ja auf den Weg gemacht. Das ist das Symbol, was für uns Weihnachten dabei auftaucht. Es ist eine bestimmte Planetenkonstellation gewesen. Und Gott benutzt diesen Aberglauben, um sie zu Jesus zu führen, damit sie Jesus finden. Ja, so mancher hat Jesus gefunden, weil Gott die falschen Vorstellungen, die falschen Motive benutzt hat. Man las zum Beispiel die Bibel, um sie zu widerlegen. Und dann ist man Christ geworden, überraschenderweise. Man bespitzelte die Gottesdienste, um Christen zu verfolgen. Und dann sind die Leute, die da beauftragt wurden, Christen geworden. Man benutzte Bibelseiten für Zigaretten, weil man sie einfach loswerden wollte, die Bibel, oder Geld sparen für Zigarettenpapier. Und dann ist man Christ geworden. Es ist Gottes Gnade. Es ist Gottes Gnade, dass er immer wieder auch auf unseren falschen Wegen uns nachgeht. So war es auch bei diesen Sterndeutern. Denn im Grunde genommen verurteilt er Sterndeuterei, wird in der Bibel mehrfach, im 5. Mose Kapitel 17 oder Jesaja oder Jeremia, da lesen wir das, oder auch, dass wir uns nicht nach Planeten richten sollten, Kolosserbrief Kapitel 2. Sterne sind keine Götter, Sterne sind Geschöpfe, so lesen wir es im ersten auf der ersten Seite der Bibel, bei der Schöpfung schon, im Psalm 8, Psalm 139, wie Gott dies geschaffen hat. Und so sind sie ein Zeichen, ein bleibendes Zeichen seiner Macht am Sternenhimmel. Und diesen Sternenhimmel, den wir dann immer wieder so vor Augen haben können, es war in der Französischen Revolution, als man die Kreuze runtergerissen hat und alles auslöschen wollte, was Religion sei, entgegneten die Christen, aber die Sterne, die könnt ihr nicht runterholen. Und sie bleiben als Gottes Zeichen für seine Macht und für seine Größe. So lesen wir es auch bei Jesaja. Wenn du denkst, dass Gott dich vergessen hat, wenn du müde und kraftlos geworden bist, so sagt es Jesaja dem Volk, dann hebt doch eure Augen auf in die Höhe. Wer hat dies geschaffen? Er führt die Menge vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und seine Kraft und Stärke ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Kapitel 40. Und dann kommt diese wertvolle Antwort und Zusage, die für viele schon so wichtig geworden ist. in den Versen 29 bis 31. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Männer werden müde und matt, Jünglinge straucheln und fallen. Die aber auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen, nicht matt werden und dass sie wandeln und nicht müde werden. Ein Blick in den Kosmos kann mehr sein als nur ein Stück Sternenkunde. Ein Blick in den Kosmos kann uns zur Ruhe bringen, weil wir darin Gottes Größe und Herrlichkeit schon ein ganzes Stück entdecken können. Wir haben es mit einer unvorstellbaren Menge zu tun. Allein in einem Galaxiehaufen, der aus 10.000 Galaxien besteht, sind jeweils circa 100 Milliarden Sterne zu finden, und wir würden 3170 Jahre brauchen, wenn wir jede Sekunde einen Stern zählen würden, um alleine solch einen Galaxiehaufen durchzuzählen. Sagen Sie, dass Sie es sich gerade nicht vorstellen können. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben es mit unvorstellbaren Entfernungen zu tun. Den ersten Stern Proxima Centauri, den würden wir erst in 46.000 Jahren erreichen, wenn wir mit 10.000 km/h losfliegen würden. So schnell ist, glaube ich, noch nie jemand von Ihnen irgendwo geflogen. Wir haben es mit einer perfekten Präzisionsarbeit zu tun. Die Entfernung zwischen Sonne und Erde ist genau so, dass wir nicht verbrennen und auch nicht erfrieren. In dem Sinn dreht sich auch die Erde im richtigen Tempo. Bei dem Mond ist es zum Beispiel so, dass immer die gleiche Seite warm ist und die gleiche Seite kalt bleibt. Und die Umkreisungen sind so gesetzmäßig im ganzen All, dass wir berechnen können, wann würde eine Sonne oder eine Rakete in diesem Weltall dann wo sein. Ohne diese Gesetzmäßigkeiten könnten wir nichts da richtig hochschicken. Ohne diese Gesetzmäßigkeiten hätten Seeleute und Karawanen über Jahrtausende sich nicht auf den Weg machen können, um sich in orientierungslosen Gegenden jeweils am Sternenhimmel zu orientieren. Und so fragt Gott auch den Hiob: Hast du die Ordnungen des Himmels erkannt? Kapitel 38. Gott hat seine Freude daran, wenn wir seine Ordnung am Himmel erforschen, erkennen, sehen oder uns dran freuen. Aber werden wir feststellen, es ist mehr, als wir mit unserem Verstand erfassen können. Und die Wissenschaftler sagen es selbst: Haben wir ein Rätsel gelöst, haben wir drei neue auf dem Tisch. Es ist unvorstellbar. Übrigens machen die Sterne nur 0,5% im Kosmos aus. 0,5%. Der Rest ist dunkle Materie, Energie, von deren Zusammensetzung wir bis heute noch nichts wissen. Ist es eine Art Klebstoff zwischen den vielen Rotationen? 95% wissen wir noch nicht, was eigentlich los ist in dieser Welt. Und dies trifft auch übrigens auf die Atome zu. Sie bestehen fast nur aus leerem Raum, in uns selbst und überall um uns herum. Hier passiert mehr, als unser Verstand erfassen kann. Das Faszinierende ist ebenfalls, dass in dieser Weite nicht nur alles zweckmäßig ist, sondern es ist bewundernswert schön. So wie wir vorhin auch schon ein paar Bilder so sahen, und wie wir es auch aus dem anderen Teil der Schöpfung kennen, weil unser Herr eben sich selbst auch dran freut und weil wir uns daran freuen dürfen. Er ist eben nicht nur so ein nüchterner Herr, so ein nüchterner Herrscher, der irgendwie alles in der Hand behält und immer nur aufpasst, dass alles gut läuft. Er ist ein Gott, eine Person mit Gefühl, mit Geschmack. Und so manche bestimmen dann durch spezielle Methoden das Alter von Sternen und meinen damit, das Alter unserer Schöpfung zu erkennen. Und mit Milliarden etwas anderes zu erkennen, als wir in der Bibel lesen können. Wer so rangeht, der begeht einen großen Irrtum oder bedenkt einen großen Irrtum nicht, hat ihn nicht erkannt. Als Gott der Herr Himmel und Erde geschaffen hat, waren die Dinge im Einzelnen nicht alle null Jahre alt. Die Bäume standen so da, dass sie schon Früchte bringen konnten. Die Tiere waren schon so alt, dass sie jeweils dann Kinder, also Nachfolger, zeugen konnten. Der Mensch, der wurde nicht als ein Baby geschaffen. Und so waren auch die Gestirne nicht Babysterne. Sie hatten bei der Schöpfung von Anfang an ein gewisses Alter und wohl einige schon Milliarden Jahre alt, einfach so geschaffen. Und wir sehen heute viel mehr als zu biblischen Zeiten, wo unser bloßes Auge ja nur Sternpunkte sehen kann, verstecken sich ganze Galaxien mit Milliarden Sternen. Das, was wir vorhin gesehen haben, vom Hubble-Teleskop oder anderen Teleskopen aufgenommen. Wir müssten heute noch viel mehr über Gottes Größe staunen als zu anderen Zeiten. Aber es sieht ja so aus, als ob zurzeit Leute weniger über seine Größe staunen. Und eigentlich könnte jeder über Gottes Größe staunen, weil jeder seine Werke sieht. Oder ob es die Wale im tiefen Meer sind oder ob es die Sterne am hohen Himmel sind. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, heißt es im Psalm 19. Gottes unsichtbares Wesen, seine Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt in seinen Werken gesehen, heißt es im Römerbrief Kapitel 1. Und da heißt es weiter in diesem Römerbrief, dass keiner eine Entschuldigung hat. Er hätte nichts von Gott erfahren. Wer nichts von Gott gehört hat, hat aber mindestens von ihm eine ganze Menge gesehen. Johannes Kepler sagte es einmal, umso tiefer ich ins Weltall sehe, umso größer wird mir Gott. Und eins stellt man auf jeden Fall fest, selbst die ungläubigen Astronomen und Astronauten und NASA-Mitarbeiter, sie staunen immer wieder über das, was sie da sehen, wenn sie mal so eine Dokumentation sehen, wo die gerade dabei sind, irgendwas Neues mit einer Sonde zu entdecken. Und dann kommt das Bild, da klatscht und begeistert eine ganze NASA-Mannschaft sich gegenseitig, weil sie staunen über das, was da zu sehen ist am Himmel. Noch im Himmel wird davon die Rede sein, dass er der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Als ein ewiges Evangelium wird dies bezeichnet, als eine ewige gute Botschaft. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und die Engel werden alle Nationen auffordern, betet den an, der Himmel und Erde und Meer geschaffen hat. So lesen wir es in der Offenbarung Kapitel 14. Betet den an, der Himmel, Erde und Meer geschaffen hat. Darum wird es sogar noch in der Ewigkeit gehen. Doch so wunderbar dieser große Himmel ist, wird er eines Tages vergehen, wenn Himmel und Erde neu werden. Wir lesen davon im Psalm 102, bei Jesaja in mehreren Kapiteln. Jesus erzählt es, sagt es zum Beispiel Matthäus 24, im ersten Petrusbrief, in der Offenbarung eindeutig dann noch einmal Kapitel 21. Himmel und Erde werden neu. Wir sehen weiter, als ein Weltraumteleskop sehen kann. Wir sehen mehr als nur die Sterne. Wir sehen Gott, den Herrn und den Schöpfer da drin, dahinter, hinter allem. Und wir sehen gleichzeitig schon einen göttlichen Himmel, ein Himmel, der zigmal beeindruckender sein wird, schöner sein wird, wohltuender sein wird als dieser irdische Himmel. Und dabei dürfen wir von dem neuen Himmel wissen, Gott hat nicht nur Macht, der hat sogar Geschmack. Seien Sie gespannt auf diesen neuen Himmel. Gott hat nicht nur Macht, sondern er hat gespannt. Ich wünsche jedem offene Augen, um bei dem aktuellen Himmel beeindruckt zu sein von Gott, dem Herrn. Und ich wünsche jedem ein sehnsüchtiges Herz, um auf den neuen Himmel zu warten und sagen, Herr, da gehöre ich hin. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesu Christus.